Dieser Podcast wird möglich gemacht durch die Unterstützung von Maintal-Betten. Das Familienunternehmen führt in Reuendorf bei Lichtenfels den größten Werksverkauf für Polster- und Boxspringbetten in ganz Bayern und setzt dabei auf Ökologie und Nachhaltigkeit. Mehr über unseren Partner erfahrt ihr auf www.maintal-betten.de. Und jetzt geht's weiter mit der neuen Episode.
Also was man auf jeden Fall mal machen muss, auch als alter Sandkerber-Besucher, man muss ganz einfach einmal am Abend durch die Sandkerber, also durch die Sandstraße durch den Gewühl, durch die Menschenmassen, sich einfach mal durcharbeiten. Und das habe ich dann 85 mit meiner Tochter auf die Welt gekommen, also 84 mit dem Kinderwagen einmal durch, das war Wahnsinn. Aber das ist einfach einmal ein Muss, da muss man einfach durch. Viele Leute sagen, das gehöre ich da drin, das gefällt mir nicht. Und dann triffst du halt doch einmal an und sagst, na, ich habe gedacht, du traust dich gar nicht durch. Naja, einmal muss man schon durch.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fränkischer Talk. Unsere treuen Hörerinnen und Hörer haben es vielleicht gemerkt, wir sind diese Woche eine Woche außer dem Rhythmus. Wir sind eine Woche zu früh und das hat einen guten Grund. Normalerweise erscheint dieser Podcast vollkommen zeitunabhängig, aber heute ist ein besonderer Tag in Bamberg. Heute beginnt nämlich die Sandkerber, die größte Feier, das größte Fest der Bamberger. 200.000 Menschen werden erwartet. Gucken wir mal, ob es dieses Jahr wieder so viele sind. Und deswegen machen wir eine Ausnahme. Und das ist auch der Grund, warum ich mir als Gast Max Kropf eingeladen habe. Der sitzt mir gegenüber hier im Studio und ist ein Urgestein der Bamberger Sandkerber. So wurde er mir zumindest verkauft. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Dankeschön für die Einladung vor allem.
Sehr gerne. Sie, wie gesagt, wurden als Urgestein bezeichnet. Wie lange spielt die Sandkerber in Ihrem Leben denn schon eine Rolle und was ist Ihre erste Erinnerung an die Sandkerber?
Ja, ich bin geboren worden 1957. Die Kirchweih hat ja 1950 begonnen. Also bin ich eigentlich seit 1957 alle Jahre auf der Sandkirchweih groß geworden. Und habe eigentlich von klein auf, mein Vater hat früher die blaue Glocke gehabt, Wirtschaft war da schon, da bin ich als Bub schon mit aufgewachsen. Und später, je älter das man war, ist man halt in den Vereinen dann eingetreten, sei es bei den Schützen, bei den Edelweißschützen, die es leider Gottes nicht mehr gibt, oder wie zum Beispiel auch bei der Fischerzunft. Und da bin ich seit 1972 tätig. Da haben wir das erste Jugendfischerstechen ausgeführt unter der Schirmherr von der Freifrau Gutila von Böllnitz. Und so bin ich halt dann alle Jahre durch ein Fischerstechen bei der Sandkirchweih tätig gewesen. Hab selber gestochen dann, bin dann zurückgegangen im Schelch auf dem Sitz hinten, hab dann gefahren. Und als dann 1984 meine Tochter auf die Welt kam und hat gesagt und hat gesehen, wie der Papa im Wasser gefallen ist, und hat sie gelacht. Da habe ich gesagt, da muss ich jetzt mit dem Stechen langsam aufhören. Dann bin ich hintergewandert, habe hinten dann mit dem Ruder versucht, die Schelche so zu fahren, dass jeder korrekt zum Kampf gekommen ist. Und jetzt mittlerweile bin ich seit etlichen Jahren nicht mehr auf dem Wasser tätig, sondern bin am Land und moderiere seit etlichen Jahren jetzt das Jugendfischerstechen und vor allem auch das große Fischerstechen am Sonntag.
Jetzt haben Sie mir trotzdem die Frage nicht beantwortet, was Ihre früheste Erinnerung war.
Meine früheste Erinnerung war, muss ich sagen, als kleiner Bub. Wie gesagt, meine Eltern haben die Wirtschaft gehabt und da war ich als kleiner Bub, habe ich einen Düden Bobkamm in der Hand gehabt. Und durch den Gedrängel und durch den ganzen Gewörch bin ich hinten an der Blauglocken hinausgelaufen. Da ist mir einer entgegengekommen und hat mir die Düden Bobkamm runtergeschmissen. Und das war natürlich meine erste große Enttäuschung auf der Sandkirchweih.
Prägende Erinnerung. Jetzt habe ich aber direkt eine Nachfrage. Sie haben gerade gesagt 1950. Alle Quellen sagen mir, die erste Sandkerber hat 1951 stattgefunden.
Ja, das 50 war bloß ein Vorlauf und seit 51 ist eigentlich dann auch das Fischerstechen erst angegangen. Und so ist es also seit 1950 war das geplant und dann 51 ist das halt dann so richtig losgegangen.
Mhm. Lassen Sie uns mal ein bisschen in der Zeit zurückgucken, wie das gekommen ist. Die Sandkerber ist ja eigentlich eine Kirchweihfeier für die Kirche St. Elisabeth im Sand, eine der kleinsten Kirchen in Bamberg eigentlich. Lustig, dass es daraus dann das größte Fest wurde. Wie kam das damals? Wer ist auf die Idee gekommen und warum kam plötzlich in den 50er Jahren eine neue Kerber
Ja, da haben sich also damals Anwohner haben sich da zusammengefunden. Das waren also Geschäftsleute. Und die haben sich dann zusammengemacht und haben gesagt, also gut, wir könnten da bei uns in der Sandstraße mal ein Fest feiern. Und hat dann anhand der Geburtstag des Lisala, heißt es in Bamberg, der St. Elisabethenkirche, dann ein Geschäft, also nicht ein Geschäft, sondern natürlich als Kirchweih draus gemacht. Und das hat sich natürlich dann von Jahr zu Jahr immer weiter gesteigert. Es ist auch in der heutigen Zeit noch so, man sollte mehr auf die Traditionen achten. Das ist damals eigentlich so in die Wiege gelegt worden, dass das also nicht so ein riesengroßes Fest geworden ist. Das ist jetzt natürlich erst die letzten Jahre so, hat sich das jetzt entwickelt. Aber im Endeffekt bin ich also auch jemand, der auf Tradition achtet. Dass also das, die traditionellen Sachen wie Fischerstechen, wie Hahnenschlag, ja, das Baumaufstellen, das ist auch wieder so eine extra Geschichte für sich, aber trotzdem, dass diese traditionellen Sachen im Mittelpunkt bleiben und dass das nicht einfach dann so in Bier- und Bratwurst-Gaudi umgeht, soll man also trotzdem immer wieder daran denken, dass es unsere Vorgänger aufgebaut haben, um Fest zu feiern, das ist klar, aber es muss halt alles ein wenig im Rahmen bleiben und so wie es die Macher der Sandkirchweih gemacht haben, dass man also dann da im Rahmen dieser Kirchweih halt auch Veranstaltungen macht, wie zum Beispiel Fischerstechen, ist natürlich auch einer der Höhepunkte. Und da hat halt dann die untere Schiffer- und Fischerzunft sich damals zur Verfügung gestellt und hat halt da die Scheiche und die Stecher zur Verfügung gestellt. Und das war halt am Anfang ein wenig die Attraktion. Mittlerweile haben wir ja jetzt eigentlich schon über 40 oder 50 Jahre Freundschaft mit Schliersee, mit Nürnberg, die also alle Jahre immer zu uns kommen, zur Sandkirchweih, zum Fischerstechen. Und das hat sich also dann schon über Jahre hinweg, hat sich das also so rauskristallisiert. Und ja, aber wie gesagt, es muss auch in der heutigen Zeit immer wieder weitergemacht werden, dass es eben diese Traditionsbereiche nicht aussterben.
Genau. Jetzt haben Sie schon so ein bisschen, Sie sind schon so ein bisschen vorausgerudert, sage ich mal. Das Wort Schelche haben Sie jetzt schon mehrfach gesagt. Das sind die Kähne, das ist das Boot, von dem aus sich die Kontrahenten gegenseitig versuchen, in die Regnitz zu schubsen.
Richtig.
Lassen Sie uns mal kurz über das Fischerstechen an sich sprechen. Also für die, die es nicht schon mehrfach angeschaut haben, die nicht wissen, was es ist. Das ist ja ein Brauch, den es vor allem im süddeutschen Raum gibt und noch so ein bisschen auch in Hessen. Aber eigentlich ist es was, was sich besonders so an Main und Donau entlang entwickelt hat. Was genau passiert da? Was macht es so besonders? Wie funktioniert dieses Fischerstechen?
Das Fischerstechen ist eigentlich ursprünglich von den Ritterspielen auf dem Land aufs Wasser gewandert. Und wie gesagt, das sind zwei Schelche. Das ist also in Bamberg, haben wir auf der vorderen Seite vom Schelch ein Brettler, das 50 mal 50 Zentimeter ist. Darauf stellt sich der Stecher hin, hat eine Lanze mit 3 Meter in der Hand. Und dann werden die zwei Schelche versucht, gegenseitig immer auf gleicher Höhe zu halten. Was natürlich in Bamberg immer ein wenig schwierig ist, weil wir da in dem Mittelwasser unheimliche Strömung haben. Das ist also für die Fahrer natürlich auch sehr anstrengend, die Schelche immer so auf gleicher Höhe zu halten. Und dann versucht man halt ganz einfach, seinen Gegner in ein Wasser zu schmeißen. Wenn er in ein Wasser fällt, hat er verloren. Oder aber, wenn er dreimal zurücktritt, also wenn er dreimal vom Brettler runter in einem Scheich sappt, sage ich jetzt einfach, dann hat er auch verloren. Na? Aber wie gesagt, das sind also schon über Jahre jetzt. Dann ist es natürlich so, in Bamberg werden mit einer Scheiche gestochen. Das heißt, der Fahrer sitzt hinten, der Stecher steht vorne auf dem Scheich. Und in Schliersee zum Beispiel oder in Nürnberg, da wird es auf Ruderbooten gefahren. Und da steht hinten ein Brettnaus und da ist es natürlich mit dem Ruderboot natürlich noch viel wackeliger. Da darf man den angreifen, da muss man den anderen kommen lassen. Und somit sind also da überall ein wenig andere Gepflogenheiten, wie das Fischerstechen durchgeführt wird.
Darf ich mit dieser Lanze meinen Gegner überall hinpieksen? Darf ich alle Mittel anwenden oder gibt es auch da Regeln?
Nee, da gibt es auch Regeln. Man sollte natürlich alles so oberhalb der Gürtellinie. Und dann kommt es immer auf den Gegner drauf an. Wenn der Gegner natürlich gebückt drauf steht, kann natürlich mal die Lanze abbrechen, also abstechen und kann einmal im Gesicht erwischen. Oder er geht natürlich ein wenig in die unteren Regionen. Ist alles schon passiert, aber das ist keine Absicht, sondern das ist halt im Eifer des Gefechtes passiert es halt. Und wir sagen also auch immer vor dem Stechen, wenn jemand merkt, er fällt, er soll sich nicht mit Badu retten und soll dann einem Scheich reinspringen, weil da kann man sich dann schon verletzen, sondern die sollen raus in einem Wasser springen, denn das Wasser hat keine Balken. Das ist also die Verletzungsgefahr nicht so groß.
Okay. Und an den Lanzen ist auch ein Polster vorne
dran? Das ist vorne gepolstert, ganz genau, dass man sich da nicht so verletzt. Ne?
Und dann geht es nach K.O.-System? Also jeder, der
eine es Runde, wird die erste Runde... Es wird die erste Runde ausgelost. Das sind also immer 16er Feld. 16, 8, 4, dass am Schluss zwei übrig bleiben, die dann im Endkampf sind.
Wer darf denn mitmachen?
Ja, mitmachen darf eigentlich von Bamberg, Stechen alle Jahre mit, Bamberg, Schliersee, Nürnberg. Wir haben die letzten Jahre, haben wir jetzt halt auch von den Unterfranken Fischerzünften, von Randesacker, von Würzburg, von Gemünden, Dorfbrotzelden sind also immer wieder alle Jahre mal welche da. Wir haben jetzt halt heuer zum Beispiel, werden wir vielleicht einen neuen Modus rausbringen. Normalerweise ist die Mannschaft mit 4 Stechern besetzt, aber heuer wollen wir wahrscheinlich, weil es ja das 70. Fischerstechen ist, um dann ein wenig mehr Leute einzuladen, haben wir gesagt, es wird jede Mannschaft mit 2 Stechern bloß besetzt, um dann eben auch ein wenig ein größeres Teilnehmerfeld zu machen. Denn wie gesagt, die letzten Jahre war halt immer bloß Bamberg, Schliersee und Nürnberg. Und ja, aber wie gesagt, man will halt dann auch ein wenig die anderen Zünfte, was am Main so angelagert ist, wollen wir natürlich dann auch ein wenig einladen und dadurch, wir fahren dann auch mal dorthin zum Stechen. Und so ist das halt immer ein Geben und Nehmen.
Ne? Das heißt, ich muss mir das vorstellen wie eine Sportmannschaft. Die Leute, die gegeneinander antreten, betreiben das richtig als Hobby. Das heißt, ich kann jetzt nicht hingehen und sagen, ich würde dieses Jahr mich gerne bewerben ums Fischerstechen, ich würde da gerne mitmachen.
Da haben wir schon jahrelang, immer innerhalb von Bamberg haben wir dann schon Anfragen, Stammtische und Vereine und die wollen mitmachen. Aber es soll ja eigentlich, der Hauptding ist ja von der Fischerzunft. Früher ist natürlich bei uns auch, sind viele Leute zum Fischen noch gefahren. Dadurch haben die natürlich auch ein wenig einen Vorteil den anderen gegenüber gehabt, weil sie gewusst haben, wie man im Scheich läuft und wie man sich bewegt im Scheich und so. Da haben wir ein wenig einen Vorteil gehabt. Aber wenn man das aufmachen würde, dann würde das also unendlich Ding, weil wen lässt dann mitmachen, wen lässt nicht mitmachen und. Und da haben wir vor zig Jahren haben wir mal gesagt, es wird sich auf die Fischerzunft konzentriert und eingeladen wird also Schliersee und Nürnberg. Da fahren wir auch alle Jahre hin. Letzte Woche erst war jetzt halt, im Schliersee das Seefest. Da war der Bamberg jetzt auch wieder drin, bin aber jetzt momentan nicht im Bilde, wie das ausgegangen ist. Und an der Sandkälber kommen die Schliersee wieder rauf zu uns. Und das tut sich also wirklich nur auf den 3 Mannschaften dann ein wenig konzentrieren.
Was gibt es zu gewinnen? Ruhm und Ehre?
Einen Pokal. der Oberbürgermeister, Herr Starke, ist als Schirmherr, der stiftet alle Jahre für den ersten Platz einen Fisch aus Ton. Und und dann gibt es halt noch Pokale von verschiedenen politischen Abteilungen, die dann also auch immer noch einen Pokal spenden. Hm.
Jetzt habe ich mir mal in der Vorbereitung die Liste mit den Gewinnerinnen und Gewinnern, wollte ich gerade sagen, gibt aber keine Gewinner. Es gibt keine Gewinnerinnen, es ist eine reine Männerveranstaltung. Warum ist das so?
Auf die ganz einfache Sache, weil es ist für Frauen das Fischerstechen zu gefährlich. Ganz einfach, wir haben vor Jahren einmal, das war glaube ich zum 50. Fischerstechen, hatten wir mal ein Frauenstechen organisiert. Aber es ist halt ganz einfach für Frauen zu gefährlich, mit der Stange die Brust zu quetschen oder Verletzungsgefahr ist ganz einfach zu groß. Und dadurch hat man also gesagt, wir bleiben also bei der Männersache. Und es hat auch schon so als Einlage, da war damals meine Tochter auch mit dabei, haben einmal die Mädchen, haben halt einmal so als Einlage, haben einmal gegeneinander gestochen. Aber nichtsdestotrotz haben wir gesagt, das ist für die Frauen einfach zu gefährlich. Wenn die in einem Scheich fallen oder verletzen sich dermaßen, das ist einfach, aus Sicherheitsgründen ist es besser so, dass die Frauen nicht mitstechen.
Ich wäre da anderer Meinung. Ich glaube, die Verletzungsgefahr ist für Frauen nicht geringer oder höher als für Männer. Wie viel Tradition steckt da vielleicht auch drin, dass es halt immer Männer waren? Weil ganz ehrlich, man könnte sich ja auch einfach eine Schwimmweste oder eine Schutzweste anziehen, wenn es wirklich um die Verletzungsgefahr geht.
Das ist richtig. Aber es war halt so, früher hat es halt in der Fischerzunft nur Männer gegeben. Und deswegen ist das halt auch so übernommen worden. Mittlerweile hat sich das alles ja schon geändert, das ist klar. Wir haben jetzt halt auch eine Frau aufgenommen in der Fischerzunft. Kann man sich nicht mehr dagegen wehren. Und ist also überhaupt kein Thema. Aber im Endeffekt ist es so, man sollte das also nicht so einfach nehmen und sollte es nicht auf die leichte Schulter nehmen. Denn, wie gesagt, das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme, dass wir da hinterher uns da keine Schwierigkeiten kommen.
Hm. Naja, die Sandmadlers haben ja auch schon gegeneinander
Das ist auch wieder eine andere Sache. Das ist nicht von der Fischerzunft her, sondern das ist damals von der Hausbräu Steg-Aurach aufgemacht worden, dass es Sandmadler immer gegen das letztjährige Sandmadler in so einer Einlage halt dann einmal sticht. Und ja, mein Gott, da kann man nichts dagegen machen. Aber wie gesagt, von unserer Seite her ist es rein aus gesundheitlichen Gründen ganz einfach so, dass man sagt, nein.
Hm. Gab es da schon mal Streit deswegen? Also ist das eine Diskussion bei Ihnen im Verein oder sind Sie sich da einig?
Nee, also im Verein oder in der Zunft selber hat es natürlich jetzt die letzten Jahre schon große Debatten gegeben, Frauen in der Zunft aufzunehmen, das ist ganz klar. Das war auch eine langwierige Sache, das ist ganz klar. Bloß, wie gesagt, man kann sich nicht mehr dagegen wehren. Es ist halt heutzutage so, es ist auch schon in anderen Zünften durchgemacht worden, dass also Frauen aufgenommen werden. Aber wie gesagt, das Haupteigenteil ist ja bei der Zunft eigentlich das Fischen oder beziehungsweise das Fischen aufrechtzuerhalten und weiterzugeben. Früher hat es in der Satzung halt geheißen, dass nur eheliche männliche Nachkommen in der Zunft aufgenommen werden dürfen. Daran arbeiten wir jetzt auch, dass die Satzung der Zunft eben auch dementsprechend jetzt neu angepasst werden muss. Kommt man nicht mehr drum herum. Will man sich auch nicht dagegen beugen, aber wie gesagt, was das Fischerstechen anbetrifft, hat es natürlich auch schon ganz große Debatten gegeben. Es sind also auch gewisse Töchter da, aber wenn man da einmal anfängt, dann, ja, wie gesagt, und es passiert tatsächlich was. Ich meine, das kann bei einem Mann genauso passieren, das ist ganz einfach, das ist klar. Aber im Endeffekt geht es eigentlich nur um die reine Gesundheit. Denn wie gesagt, da müsste man die Frauen eben, weil sie sagen, mit Schwimmwesten anziehen und alles, dann haben die aber auch gar keine Möglichkeit, irgendeinen anzugreifen, weil der Oberkörper ist halt ganz einfach die Möglichkeit, wo man als Fischerstecher angreift, wo man halt dann an die Schulter sticht oder dass man halt einmal abstinkt. Und wie gesagt, das ist ganz einfach die Gefahr zu groß bei den Frauen.
Hm. Ich kann mir vorstellen, dass das eine ganz ordentlich heiße Debatte sein kann.
Richtig.
Denke ich mir. Wenn ich jetzt auf diese Liste gucke, finde ich ganz viele Namen, die Ihr Name sind. Also sehr, sehr viele Kropfs tauchen da auf. Wie viel Familiengeschichte steckt für Sie in diesem Fischerstechen? Also wie viele von diesen, Moment, ich kann mal gerade hier auf meinen Spickzettel gucken. Da gibt es einen Gabriel, einen Josef Senior, noch einen Josef, einen Christoph Kropf gibt es, einen Benedikt Kropf gibt es. Also es sind sehr, sehr viele mit ihrem Nachnamen da unterwegs.
Der Gabriel Kropf zum Beispiel, das war mein Vater. Und der Baptist Kropf, der vor ihm dort war, das war mein Onkel, das ist der Bruder von meinem Vater. Und der Josef Senior, das ist den Josef Kropf, der lange unser Seber, der so lange Zeit führend war im Fischerstechen, der nicht nur in Bamberg gewonnen hat, er hat überall gewonnen, der hat in Bad Kreuznach Europameister, der hat Weltmeister gemacht und jetzt momentan ist der Dominik Kropf halt der Dominierende, der jetzt die letzten Jahre gewonnen hat. Es ist aber eigentlich mehr oder weniger halt, ist ja nicht so, dass man sagt, man trainiert jetzt das ganze Jahr über, aber wir haben zum Beispiel in München auf dem Olympiasee haben wir damals das französische Stechen mitgemacht. Da sitzen also 6 Mann im Boot, ein Steuermann, die dann rückwärts rudern und hinten steht so 1 Meter hoch auf einem Podest der Stecher. Und der muss also die Lanze genau exakt halten und dann fahren die vorbei und alles. Und in Straßburg drüben gibt es tatsächlich eine Liga, die also im ganzen Sommer über dann dieses Fischerstechen professionell durchführen. Und das erste Jahr, wie wir runtergefahren sind, haben wir natürlich, hat unser selber keine Chance gehabt. Der hat gegen so einen jungen Kerl mit 17, 18 Jahren, der hat ihn selber ausgebotet, der hat ihn auch niedergeschmissen. Aber es war halt so, wie alle Jahre, wenn wir wo neu nachgekommen sind, musstest du dich halt erst einmal ein wenig auf die neuen Gepflogenheiten einstellen. Und beim zweiten Mal hat halt dann der selber gewusst, wie es geht. Und dann haben die Franzosen geschaut, das gibt's doch gar nicht, dass der Gegner den verliert. Und dann hat der selber halt dann so 2 Meter über ein Ding rausgeschmissen. Und dann haben die so einen Ehrgeiz gebracht, dass sie halt immer wieder versucht haben, gehe ich an dem selber zu stechen und dann kann ich mehr, gehe ich an der Gewohner. Und ja, da waren wir 3-4 Mal in München drunten zum Stechen. Aber so jetzt zu den Ausrichtungen des verschiedenen Fischerstechens, da gibt es also schon viele Möglichkeiten. In Neuburg an der Donau zum Beispiel, da steht man hinten auf der Zillen, weil in Neuburg drunten heißen die Schräge nicht schräg, sondern das sind Zillen, das sind die Donauzillen. Da stehst du hinten drauf und hast deine Lanzen in der Hand und dann fährt einmal die eine Zillen außen Wasser raus, also quasi aus der Strömung raus, die anderen kommen mit der Strömung und dann wird getauscht, dass es also reell zugeht. Da hat es auch schon mal Verletzungen, Rippenbrüche gegeben und alles. Also da muss man dann schon ein wenig aufpassen. Ne? Aber wie gesagt, und es ist halt familiär, es ist halt so traditionell, dass man das halt versucht, den Namen Kropf im Bamberg hochzuhalten. Ne? Und ja, und das hat sich halt über Jahre hinweg, hat sich das halt gegeben. Es war dann zweimal, also öfters auch die Schliersee, der Randlers Karl hat dann jahrelang gewonnen. Da hat halt von Bamberg keine Chance gehabt. Und es ist halt immer so eine Periode, die gewinnen dann einmal eine Zeit lang, bis sie halt dann einmal reinfallen. Und dann ist der Bann gebrochen und dann kommt halt wieder ein neuer her. Ne? Mhm. Und jetzt momentan ist es halt von meinem Bruder, der Sohn, der Benedikt, der Dominik und der Benedikt, das sind unsere zwei Stecher. Und der Dominik hat das halt jetzt, glaube ich, auch schon 9-mal hintereinander gewonnen. Und wie gesagt, es kommt dann irgendwann einmal der Tag auch, wo ein Auswärtiger vielleicht kommt von Schliersee oder von Nürnberg und ihn dann reinschmeißt, weil es geht manchmal so schnell, da denkt man eigentlich gar nicht dran. Und dann passiert es halt und dann bist du mal weg. Dann ist einmal deine Epoche vorbei und dann ist das halt wieder mein Erwin. Also mein Bruder hat zweimal gewonnen. Der Markus Kropf hat auch schon ein paar Mal gewonnen. Sein Vater, der Fritz Kropf. Und wie gesagt, das sind halt immer so, die Söhne eifern natürlich dann den Vater nach. Und ich habe meinen Vater nicht nacheifern können. Ich bin also leider Gottes immer reingebollert. Ich habe also immer den Weg frei gemacht für den Sebe. Aber im Endeffekt war ich genauso mit dabei. Und es ist halt immer so gewesen, du bist dann beim Aufmarsch vom Fischerstechen, bist du durch die Sandstraße gelaufen, weil jeder, ey Max, heute haust du wieder rein und alles. Ja gut. Und dann bist du nachgefahren, bist aufgerufen worden. So, jetzt läuft mir jetzt noch die Gänsehaut auf. Dann bist du rausgefahren, bist auf dem Brettel auf, der andere hat dich erwischt, du bist in ein Wasser gebollert, aus was. Die ganze Nervosität umsonst gewesen.
Das glaube ich. Während jetzt für das große Fischerstechen am Sonntag ja klar ist, wer antritt und da wahrscheinlich auch keine Schwierigkeiten sind, Kontrahenten zu finden, ist das beim Kinder- und Jugendstechen was ganz anderes. Ne? Also ja. Da geht es langsam ein bisschen dünn zu, was den Nachwuchs angeht. Woran liegt das?
Ja, erstens einmal, wir haben in der Zunft selber haben wir jetzt halt wieder zwei, den Moritz und den Lukas. Das sind jetzt wieder zwei, die jetzt halt langsam wieder hergeführt werden. Wir hatten halt einmal ein langes Loch, wo man also von den Kropfen selber oder von den Schneider oder Stöcklein, die also dort, das sind die Namen von der Zunft, hat man halt einfach keinen Schüler oder auch keinen Jugendlichen. Und deswegen ist es halt von uns gewesen, ja, direkt von den Kropfen war keiner da. Wie gesagt, jetzt haben wir wieder zwei, die jetzt beim Schülerfischerstechen mitgehen. Und da machen wir das halt immer so, auch bei den Schüler- und Jugendfischerstechen sollen das halt Vereine sein, die mit dem Wasser irgendwas zu tun haben. Da ist also meistens immer der Schwimmverein mit dabei oder der Fallbootclub. Und dass das halt auch ein bisschen eine Beziehung zum Wasser hat. Ne? Und bei den Schülern, da muss man halt immer erst mal abwarten. Da wird zwar zugesagt, wir rechnen damit, dass die kommen und dann am Sonntag früh ruft es dann an, ja, also der traut sich doch nicht. Und, ne? Aber ja, es wird halt immer ein wenig weniger. Aber wir schauen schon immer, dass wir das immer so nachbringen, dass wir also bei den Schülern so 6, 8 Schüler da haben, dass wir also 4 und 2 Stechen haben. Und bei den Jugendlichen ist es halt auch so, da haben wir eigentlich von der Zunft momentan überhaupt keinen mehr, weil die halt alle schon über 18 sind. Aber da stechen halt dann immer ein paar im Namen der Zunft mit. Und die dann aber auch im Nachhinein sagen, uiuiui, so einfach ist das gar nicht. Das schaut von außen leichter aus, als wenn man selber dann im Stech einmal läuft oder auf dem Brettler vorne steht. Ne?
Aber das heißt, die haben kein Training. Der Moment, in dem es losgeht, ist dann auch tatsächlich direkt ernst.
Richtig. Die machen zwar immer dann vor der Kerber einmal zwei, drei Tage abends einmal für die Schüler und auch für die Jugendlichen machen die einmal Training, dass die einmal wissen, wie man sich überhaupt in einem Scheich verhält und so. Ne? Aber die Erwachsenen, die kommen, die stechen halt und fertig. Mhm. Ne?
Jetzt ist ja im Verlauf der ganzen Jahrzehnte doch so das ein oder andere Spannende passiert, auch beim Fischerstechen. Was sind denn für Sie so die prägendsten Erinnerungen und die interessantesten Geschichten? Also mir fällt da als erstes das Wort Fallschirm ein, aber erzählen Sie erstmal.
Fallschirm, ja, da ist damals einmal einer mit dem Fallschirm auf, im Ding gelandet, ja richtig. Der Eichfelder war das damals, der vom Flugzeug runter ist, und, oder beziehungsweise mit seinem Gleitschirm, der ist dann runter und ist dann drüben bei der Familie Neff auf dem Podium dann gelandet, ja. Das war mal, aber das haben wir auch einmal gemacht und kein zweites Mal, weil der hat damals auch gesagt, wie er so über den Häusern geflogen ist, hat er zwar noch Luft gehabt und dann unterhalb von den Dächern, da war dann überhaupt kein Ding mehr da und da hat es dann gerade noch, dass er dann auf dem Podium dann gelandet ist. Also das ist schon ein wenig schwierig. Aber so Geschichten aus dem Fischerstechen selber raus, da hat also der Fritz Kropf gegen seinem Schwager, den Uwe Wagner, gestochen und da waren die zwei Schäche waren ziemlich zusammen und der eine hätte vielleicht reinfallen können und da ist er halt schnell, weil die zwei Brettler nebeneinander waren, ist er halt mit dem Fuß schnell auf dem anderen Brett rüber und hat sich dadurch abgedingt und ist halt dann nicht in Wasser gefallen. Und ja, aber ansonsten, dann hat es einmal ein wenig eine schwierigere Sache gegeben. Von Neuburg ist einer dann im Wasser und der hat sich dann irgendwie am Grund, hat er sich mit dem Kopf verletzt oder was. Und den musste man dann damals leider Gottes mit Gehirnerschütterung in ein Krankenhaus fahren. Der aber dann also abends oder einen anderen Tag früh, der war zur Beobachtung nach oben, aber einen anderen Tag ist dann alles wieder gut gewesen. Also das ist nichts weiter Schlimmes gewesen.
Die Regnitz ist nicht besonders tief an der Stelle.
Oberhalb, also da, wo das schwarze Schiffler hängt, oder beziehungsweise von der Kuni oben runterwärts, wo die zwei Wellenarme runtergehen, da ist es in der Mitte ziemlich seicht. Da kann man also ziemlich runterlaufen. Aber dann weiter herunten, so auf Höhe von der Christel, wo also die Christel immer hängt, da ist dann das Wasser schon tiefer. Das ist also 3 bis 4 Meter. Da haben wir also keine Schwierigkeiten. Aber was oberhalb ist, wenn da einer schnell in ein Wasser muss oder was, da hast du schon Grund am Boden, ne? Wir sind als Kinder sind wir halt in der Regnitz groß geworden. Wir haben also jeden Stein gewusst. Wir haben jede Untiefe gewusst, wo man seicht war und wo es halt dann wieder tiefer geworden ist. Weil wir halt dann im Sommer, so wie jetzt, von früh bis Nacht halt im Wasser waren. Ne? Obwohl es ja damals auch schon verboten war, aber trotzdem, wir haben es halt trotzdem gemacht.
Es gehen ja auch heute noch ganz viele Leute in die Regnitz, obwohl es verboten ist.
Das naja, ist draußen im Hain dürfen sie nein. Aber
ja, aber also in der Stadt schwimmen auch schon immer mal wieder Leute. entspannt irgendwie dann durch die Regnitz. Also das Verbot wird eher so großzügig ausgelegt, würde ich mal sagen.
Naja, wenn man mit einem Ruderbodler oder mit einer Luftmatratzenhalter aufhängt, dann fällt man halt einmal im Wasser und dann schwimmt man halt dann runter. Das ist alles nicht so schlimm.
Das zweite große traditionelle Event, nenne ich es mal, während der Sandkerber, das auch Sie moderieren, ist der Hahnenschlag.
Jawohl.
Das ist für mich als Zugezogene eine komplett neue Veranstaltung gewesen. Mhm. Beschreiben Sie bitte mal, was da passiert und wo dieser Brauch herkommt.
Der Brauch kommt eigentlich deswegen her, da muss man jetzt halt ganz weit zurückgehen. Früher war das so, dass die Bauern erst die Ernte gehabt haben und haben viel gearbeitet. Und wie die Ernte rum war, dann haben sie gesagt, so, jetzt können wir uns ja früher mal, können wir mal ausschlafen, braucht man früh nicht so bald raus. Und der Hahn hat aber das nicht gewusst. Und der Hahn hat aber dann trotzdem früh um 6 als Krähe angefangen. Und da ist halt ein Bauer mal rausgegangen und hat den Hahn halt erschlagen, dass er Ruhe gegeben hat. Und daher kommt vielleicht, also ob das jetzt tatsächlich so ist, mir ist es halt auch so erklärt worden, haben wir also dann gesagt, gut, es ist der Hahnenschlag. Aber man muss auch dazu sagen, es hat beim Hahnenschlag noch nie ein Hahn unter dem Tontopf gewesen und ist also ein lebendiger Hahn, ist noch nie auf der Sandkirchwag geschlagen worden. Auch auf anderer Kerbers, wenn es einen Hahnerschlag gibt. Da wird ganz einfach in der Mitte auf einem freien Platz wird ein Tontopf hingestellt Der oder die, der Schläger oder die Schlägerin wird also die Augen verbunden, wird eine Runde getanzt, dass man also quasi die Mitte verliert und dann kriegt man Dreschschlägel in der Hand und dann stellt man den Hals hin und dann sagt das Publikum ein wenig links, ein wenig rechts, ein wenig vor, ein wenig zurück und wenn sie denken, er steht so richtig, hau zu und dann haut er halt auf den Tontopf. Wenn er ihn trifft, ist er Hahnenschlagkönig und wenn er nicht trifft, dann kommt halt der Nächste dran. Kommt immer drauf an, man versucht natürlich dann immer wegen geldgeberische Leute da auch herzubringen. Man, die müssen dann die Hühnersuppen zahlen, ne? Und kriegen halt dann seinen Landreschflegel als Trophäe dann übergeben. Und bis vor Jahren haben wir noch einen lebendigen Hahn dabei. Und auch das haben wir dann leider Gottes einstellen müssen, weil es geheißen hat, der Hahn muss von seiner Henne weg. Und der wird also dann unter Stress gestellt, weil er dann da in seinem großen Wächerl, in einem großen Käfig, wird er dann durch die Menschenmassen dann am Elisabethenplatz gefahren. Und dann ist man davor weggekommen und jetzt haben wir halt einen Stoffhahn in dem Ding, dass also auch da die Tierschützer ihre Ruhe haben. Aber wie gesagt, es ist also noch nie drauf geschlagen worden, sondern es wird nur ein Tontopf nachgestellt und da schlägt man dann mit einem Schlägel drauf.
Was passiert, wenn niemand trifft?
Da wird so lange aufgerufen, bis man halt irgendwann halt jemanden trifft. Manchmal ist es der Erste, manchmal ist es der Zehnte oder der Zwölfte, aber das ist, kann schnell passieren, es kann auch lang dauern. Vor 2 Jahren war es so, da haben wir also, glaube ich, 12 oder 13 Mann, bis halt einer dann getroffen hat. Letztes Jahr war es, glaube ich, kürzer, war es der Vierte oder der Fünfte. Und wie gesagt, wie es halt gerade ausgeht.
Und wer darf da mitmachen?
Da wird einfach aus dem Kreis von den Vereinen werden dann Leute aufgerufen, die dann da halt sich dann zur Verfügung stellen.
Das heißt, da kann jeder mitmachen, der hier im Verein tätig ist.
So ist es ganz genau. Da schreibt man sich vorher schon wegen die Namen auf, die Kandidaten. Und letztes Jahr haben wir absichtlich keine Politiker genommen, weil das ging sehr auf die Wahlen zu. Nicht, dass man dann gesagt hat, man hat den jetzt da schlagen lassen und den nicht und so. Mhm. Darum hat man sich letztes Jahr ein bisschen auf Vereinsmitglieder ohne politischen Ding dann da festgelegt.
Mhm. Ich habe gesehen auf den Fotos vom vergangenen Jahr, Sie haben da so ein kleines Notizbüchlein in der Hand, während Sie das moderieren. Was steht denn da drin, außer den Namen?
Da habe ich eigentlich nur die Namen drauf, dass man halt dann weiß, wer als Nächstes dann aufgerufen wird. Mhm. Das ist also ein kleiner Spickzettel.
Okay, das heißt keine großen Geheimnisse oder historische Erzählungen oder so.
Das fällt dann sowieso alles dann spontan ein wenig ein, dass man zu der einen Person das ein wenig erzählt, weil man sie halt auch kennt und dass das Ganze halt ein wenig unterhaltsamer ist. Dann erzählt man halt zu der einen Person oder zu der anderen Person ein wenig das und das, bis er dann die Binde vor dem Auge hat. Aber das ist nur ein Spickzettel, dass man die Reihenfolge halt, dass man weiß, ob er jetzt Ding weiß. Sonst müsstest du erst wieder lang suchen und fragen, ob er mitmacht oder nicht. Und dann tut man die halt aufrufen und dann kommen sie halt her und dann werden sie halt dann hingestellt. Und wenn sie treffen, manchmal ist es halt so, dass gerade derjenige, wo es nicht will, der wird's. Und dem, wo man sagt, Mensch, der könnte, der haut halt dann 2 Zentimeter neben den Topf noch und dann ist halt wieder vorbei.
Und anschließend gibt es Hühnersuppe für alle?
Danach gibt es dann eine Hühnersuppe für alle, ganz genau. Und die zahlt dann der Gewinner quasi. Und dann kriegt er eine kleine Urkunde und einen kleinen Dreschflegel als Trophäe. Hm.
Sie machen das ja seit 2018 und vor Ihnen hat es die ehemalige Bürgermeisterin gemacht, die 2017 gestorben ist. Das war die Edeltraud Koch.
Edeltraud Koch, jawohl.
Die hat das 3 Jahrzehnte lang gemacht. Mhm. Wie war das für Sie, als Sie dann gefragt wurden, ob Sie übernehmen würden? Und wie geht man daran, wenn man so eine Institution wie die Frau Koch hatte, die irgendwie ja in so einer langen Zeit diese Veranstaltung auch total geprägt hat und die irgendwie für die Bamberger auch einfach damit so stark verbunden war?
Ja, sie hat ja da in der Elisabethenkirche am Eck, hatte sie ja da ihren Tante-Emma-Laden. Mhm. Und sie war die Vorständin von der Sandgmar. Das ist ja auch ein Verein, der es in der Sandstraße gegeben hat. Da war sie Vorsitzende. Und die Sandgmar hat halt dann den Hahnenschlag immer durchgeführt. Und da war sie halt immer diejenige, die das ganze Zeug organisiert hat mit ihrem Mann. Und wie das leider Gottes dann passiert ist, ist man halt auf mich zugekommen und hat gesagt, Mensch, du moderierst das Fischerstechen, ob ich das nicht auch machen könnte, den Hanerschlauch. Und ich meine, das ist natürlich dann eine Ehre. Da sagt man einfach nicht nein, sondern da freut man sich, dass man gefragt wird und dass man die Verantwortung kriegt und dass man das halt macht. Na? Das ist eigentlich auch Selbstverständlichkeit.
Haben Sie sich irgendwie besonders darauf vorbereitet oder schütteln Sie das so spontan aus dem Ärmel, wie es Ihnen gerade in den Kopf kommt?
Also ich halte nicht viel davor, von festen Sachen aufzuschreiben oder sonst was. Ich bin in der Hinsicht bin ich einfach sporadisch, weil ich halt eben auch aus der Sandstraße stamme und viele Leute durch die Vereine halt persönlich kenne. Und da tut man sich natürlich schon ein wenig leichter. Na? Ich meine, vor zwei Jahren hatte ich natürlich den Höhepunkt meiner Karriere als Moderator, als unser Herr Landesvater Söder neben mir stand und ich ihm dann vier Fragen stellen durfte, die auch von vornherein schon abgesprochen waren, dass man also da nicht irgendwie aus dem Stegreif da irgendwie was frecht. Und ja, das waren eigentlich die letzten zwei Jahre von meiner Seite her ein Highlight, dass man da also den Landesvater da neben sich hat. Und ich meine, auf dem Fernseher schaut er schon immer groß aus, aber wenn er neben mir steht, war er doch auch noch einen Kopf größer.
Ah, der Herr Söder ist ganz schön groß.
Das und stimmt. Genau. Aber wie gesagt, das ist alles, außer den er zweimal da jetzt mit dem Herrn Söder, aber alles andere beim Fischerstechen, da kennt man sich halt aus, weil man selber gestochen hat, weil man selber mitgemacht hat, man kennt die Regeln und da tut man sich leichter, da kann man freiweg drüber reden, da kann man also nicht Ich habe zwar eine Souffleuse, das ist meine Tochter, die Kathi Stubenrauch, die also das alles schriftlich niederhält. Die gibt mir also dann immer ein wenig einen Hinweis, wenn einmal die Schelche mal wieder nachfahren müssen, dass einmal ein wenig Zeit ist. Dann gibt es immer mal einen Zettel, sag einmal das, erzähl einmal sel, erzähl einmal jens. Und das ist ja auch wichtig, dass es halt nicht zu lange dann einfach still ist, sondern wie gesagt, das mache ich dann alles so ein wenig aus dem Stegreif raus.
Wenn ich jetzt am Kerwa-Wochenende durch die Sandstraße gehe, durchs Kerwa-Gelände, wo finde ich Sie als erstes? Also außer natürlich an den beiden Standorten, wo Hahnenschlag und Fischerstechen sind.
Ja, normalerweise sind wir größtenteils in der Fischerzunft drüben, in der Kapuzinerstraße 5. Da läuft man dann ein bisschen unter am Wasser, da bin ich meistens aufzufinden. Aber ansonsten, naja, ich wohne in der Löhmstraße, also das ist nicht weit vor zum Markusplatz. Da bin ich jetzt natürlich auch seit 3 Jahren ein wenig öfters auf dem Kinderspielplatz da, weil ich einen Enkel habe, mein Kilian. Der will natürlich dann immer da vorne ein Karussell fahren und alles. Da ist man halt jetzt mit dem doch wieder ein wenig mehr unterwegs. Aber ansonsten, wie gesagt, man ist da, man ist dort. Und da gibt es also immer wieder die Möglichkeiten, dass man Ding am Mittwoch ist Kirchgang, die Eröffnung von der Kirche. Da ist man halt am Elisabethenplatz. Und am Donnerstag ist man halt jetzt dann vorne. Ja, leider Gottes haben wir ja kein Festzelt mehr, sondern ja bloß noch eine Open-Air-Veranstaltung. Und da bin ich sowieso auch gespannt, wie das vor sich geht. Hoffentlich regnet es nicht. Aber ansonsten ist man halt dann in der Fischerzunft drüben. Und dann kommen ja die Fischerstecher, dann unterhält man sich mit denen drüben schon wegen am Abend und so. Und dann ist man da eigentlich immer zu erreichen.
Was ist denn das Geheimnis der Sandkerwa? Warum ist die so groß geworden? Was macht sie so besonders? Was macht sie so zum Anziehungspunkt auch für so viele Menschen von außerhalb? Das ist ja tatsächlich schon in den 50er Jahren so gewesen, dass zur Sandkerwa wirklich auch Menschen aus dem Ausland gekommen sind. Was ist der Zauber?
Der Zauber ist halt ganz einfach die Innenstadt, die Altstadt. Man hat sich natürlich auch schon über Jahre jetzt hinweg oder Jahrzehnte hinweg, ist ja da ein Sicherheitskonzept aufgebaut worden. Es hat sehr früher wenn ich anders anfangen darf, die Väter der Sandkirchweih, wenn die das heute sehen würden, was aus der Sandkirchweih geworden ist, die würden wirklich die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Denn so haben die das nie geplant gehabt, dass die Sandkirchweih eigentlich jetzt ein Magnet geworden ist. Jeder will auf die Sandkirchweih, ist natürlich auch, der Plan war halt, die Leute vom Sand treffen sich, machen da ein wenig Kerwa, fertig. Und dann hat man sich natürlich, darum war nämlich 1950 schon die erste Kirchweih und 1951 hat man sich dann überlegt, wegen Attraktionen, also das Fischerstechen hat man dann angefangen, der Hahnenschlag hat man dann angefangen. Und dadurch sind natürlich die Leute hergezogen worden. Und mittlerweile hat sich das aber so ergeben, dass man dann aus Sicherheitsgründen etliche Buden in der Sandstraße weg hat, dass wenn ja was passiert, das Feuerwehr, dass die Rettungskräfte dort durchfahren können. Man hat jetzt Rettungswege aufgemacht, dass also, wenn ja was Größeres passiert, die Leute schnellstmöglichst aus der Sandstraße raus können. Mhm. Weil das ist natürlich auch so ein Punkt, wo man sagen muss, ja okay, es ist 70 Jahre lang nichts passiert, es soll auch nichts passieren. Aber aus Sicherheitsgründen wird jetzt ja extra eine Feuerwehrwache im Sandgebiet, hinten im Sandbad dargestellt, dass man von da aus schon im Gebiet selber schon mal einen Angriff machen kann und alles. Aber wie gesagt, die Sandkirchweihe hat ganz einfach sein eigenes Flair. Jetzt war erst die Anna oder die Bergkerber in Vorigheim oben, die haben ihr Flair mit den Keller, mit dem ganzen Zeug, und so hat halt die Sandkerber auch. Es hat zwar jede Kirchweih in Bamberg ihren eigenen Stand, das ist klar, aber die Sandkerber hat halt noch einmal ein wenig mehr durch das Wasser, durch das Fischerstechen, durch den Hahnerschlag, durch Aufstellen des Baumes ist jetzt auch eine neue Attraktion. Mhm. Das wird jetzt auf dem Wasserbaum aufgestellt. Ja, okay, das ist halt wieder eine andere Sache, da können wir auch nochmal drüber diskutieren. Aber wie gesagt, die Sicherheit hat halt jetzt überhand genommen. Und der Baum darf halt an der Elisabethenkirche nicht mehr aufgestellt werden, wenn er umfällt, dass er jemanden erschlägt. Und ja, darum ist es halt ganz einfach gegangen. Und jetzt hat man halt gesagt, gut, man stellt jetzt den Baum, den legt man doch vorher auf dem Schiff, und dann fahren die Zimmerleute nach und stellen halt dann da auf. Ist auch wieder eine Attraktion für die Sandkirchweih. Mhm. Hat sich vor 70 Jahren nie einer dran gedacht, dass einmal der Kerbersbaum auf dem Wasser aufgestellt wird. Ne? Mhm. Aber wie gesagt, das sind halt lauter so Kleinigkeiten, wo man halt ganz einfach sagt, das gibt es nur auf der Sandkirchweih, das gibt es nirgendwo anders. Woanders werden die Kerbersbäume aufgestellt, okay, aber auf der Sandkerber wird jetzt der Sandkerbersbaum oder der Kerbersbaum auf dem Wasser aufgestellt. Ne? Mhm. Und das sind lauter so kleine Sachen, wo halt die Massen halt einfach anzieht.
Mhm. Ja. Also richtig, richtig groß geworden ist die Sandkerber ja in den 90er Jahren. Da gab es dann teilweise so richtig Ärger. Da gab es viel Ärger mit der Polizei. Ich habe gelesen, dass mal irgendwann hunderte Leute auf der Markusstraße saßen und so eine Art Straßenblockade gemacht haben. Angeklebt haben sie sich damals noch nicht, aber es gab trotzdem viel Ärger. Es gab viel Streiterei darum, wie lange Getränke verkauft werden dürfen, wie lange gefeiert werden darf. Anwohner beschweren sich eigentlich seit 70 Jahren jedes Jahr darüber, was für ein Lärm ist. Ich habe gesehen, es gab mal einen, der hat eine Pensionsrechnung dann bei der Stadt eingereicht und hat gesagt, es ist so laut, dass ich nicht mehr schlafen kann. Ich fahre in Urlaub, ihr zahlt mir das. Also es ist immer größer geworden, immer lauter geworden, immer voller geworden. Und dann sind zwei große Veränderungen passiert. Das erste war 2017, als der Verein, der vierte Bezirk, der zuständig war für die Ausrichtung, einfach gesagt hat, wir schaffen das nicht mehr, die Verantwortung ist zu groß, wir veranstalten keine Sandkerber mehr. Können Sie mal daran zurückdenken, was Ihnen durch den Kopf gegangen ist, als, ich glaube im Mai war das damals, die Veranstalter gesagt haben, nö, machen wir nicht.
Es ist eigentlich ganz einfach zu sagen, wer übernimmt die Verantwortung? Und die Verantwortung ist eigentlich der Punkt gewesen, wo man hinkommen ist, wo dann der Bürgerverein gesagt hat, das können wir eigentlich nicht mehr. Denn wenn tatsächlich was passiert, der Vorstand oder die Vorstandschaft oder der Ausschuss oder die Mitglieder vom Bürgerverein werden dann zur Kasse gebeten. Und dadurch hat sich natürlich damals die Vorstandschaft vom Bürgerverein auf die Fahne geschrieben, sie können es einfach alleine nicht mehr schaffen. Das wollte die Stadt Bamberg natürlich nicht wahrhaben. Und dann haben sie es halt durchgezogen und haben gesagt, so, dann fällt halt einmal die Sandkirchweih aus. Dann ist sie noch einmal ausgefallen, welcher Corona, das war was ganz anderes. Und dann haben wir ja diese GmbH gegründet, wo also dann 50-50 die Stadt Bamberg mit jemandem mit drin ist und der Bürgerverein damit mit vertreten ist. Dadurch hat sich aber natürlich auch dieses Sicherheitskonzept, wo da aufgebaut worden ist, das ist alle Jahre ist mehr dazu gekommen. Das durfte man nicht mehr machen und das musste gemacht werden, auch mit diesen Fluchtwegschildern und alles. Der Baum durfte nicht mehr auf der Elisabethenstraße aufgestellt werden. Lauter Sachen, wo dann auch der Bürgerverein gesagt hat, ja, Warum sollen wir das dann überhaupt noch machen? Und es ist halt natürlich auch vieles am Geld gescheitert. Ne? Denn man muss ja berücksichtigen, die Stände, die müssen ja Standgebühr zahlen und alles, das ist schon klar. Aber es ist ja alles teurer geworden. der Bürgerverein hat also trotzdem nach Corona zweimal die Mieten für die Stände nicht erhöht, weil sie gesagt haben, sie wollen den Schausteller auch es leben lassen, was ich persönlich auch sehr gut fand. Also es war eine Sache, eine gute Sache. Aber mittlerweile haben wir sich halt auch geeinigt, das musste natürlich auch wieder ein wenig angehoben werden. Und das ist jetzt natürlich das Fest, oder die Sandkirchweih ist jetzt natürlich nicht mehr vom Bürgerverein, sondern von der Sandkerber GmbH. Und damals, was ich gesagt habe, so in die 90er Jahre, da hat es eigentlich langsam angefangen, die Sandkirchweih zu einer Mitbringkerber zu machen. Da waren die sozusagen die Rucksack also die Rucksackverpfleger, die sind gekommen, die haben auf der Markusbrücke sich hingesetzt, haben aus dem Rucksack ihr Bier raus. Und was das Ende vom Lied war, wenn man früh um eins über die Markusbrücke gelaufen ist, war das ein einziges Scherbenmeer. Weil die ganzen Sachen zusammengeschmissen haben und nachgeschmissen haben, die Scherben und alles. Dass aber das natürlich auch wieder Geld kostet, da merkt kein Mensch nach, denn es muss alles auch wieder die GmbH zahlen. Da die Stadt Bamberg sagt, ja, wir können ja nicht einfach die Kehrmaschine und die Kehre umsonst da hinstellen. Na, es ist zwar früher gemacht worden, aber da hat sich auch bei der Stadt etliches geändert. Und ja, das ist halt das, die Gefahr, wo man also in der heutigen Zeit auch noch sieht, dass die jungen Kerl, die kommen nachts um 11 Uhr, um 11:30 Uhr, kommen die noch mit ihrer Rucksack und setzen sich nach und sagen, jawohl, jetzt machen wir Halligalli. Jeder normale Bürger sagt, ja, okay, mir langt's, ich gehe um 11 Uhr, um 12 Uhr heim. Und dann kommen halt erst einmal die Rucksackverpfleger. Und die machen natürlich auch a Kerber kaputt, weil natürlich dann die Einsätze von der Feuerwehr, beziehungsweise vom Rettungsdienst und von der Polizei Ding, wobei man aber trotzdem auch sagen muss, die letzten 2 Jahre hat sich das also schon auch gebessert, weil die Präsenz von der Polizei natürlich auch da war. Und da haben sich natürlich auch etliche dann ein wenig zurückgehalten. Es ist zwar schade, dass man für sowas dann erst einmal wieder Polizeieinsatz machen muss, um die Leute, auch die jungen Leute, so weit zu bringen, dass man sagt, pass auf, bei dir zu Hause gefällt es dir doch auch nicht, wenn ich mich vor deiner Haustür nachsetze und vor deiner Haustür die Flaschen nachschmeiße. Aber das ist halt leider groß. Aber wie gesagt, wollen wir es nicht so eng sehen und auch nicht so böse jetzt ausspielen. Aber hoffen wir es, dass das heuer auch wieder so glimpflich über die Bühne geht. Es gibt immer wieder mal wegen Rangeleien, das ist ganz klar, wenn einmal eins mehr über den Tisch getrunken wird. Aber im Endeffekt, muss man sagen, war die Polizei ja letztes Jahr also zufrieden. Es war, hat genau, keine größeren Auswirkungen gegeben.
Die zweite große Veränderung, die es gab, war die Einführung von einem Eintrittsgeld. 2022 war das, glaube ich, dass es das erste Mal was gekostet hat und das an Eingängen kontrolliert wird und dass man entweder, ich glaube, für 6 Euro fürs gesamte Fest oder für 2,50 € pro Tag einfach Eintritt zahlen muss. Wie ist das denn hinter den Kulissen diskutiert worden? Was war da bei Ihnen in den Vereinen los?
Ja, man hat vielleicht auch mit der Überlegung gearbeitet, wenn man an Eintritt verlangt, dass eben auf Abend hin weniger Leute kommen. Also der Grundgedanke war das, wenn man Eintritt verlangt, stößt es doch ein wenig Leute ab.
Das hat nicht funktioniert, oder?
Aber nee, das hat in dem Sinn nicht funktioniert, weil man hat schon in die 60er Jahre hat man schon versucht, Leute nur mit Festabzeichen reinzulassen. Aber was haben die gemacht? Da hat einer ein Festabzeichen gekauft, ist an der Markusbrücken runtergelaufen, hat mir da ein Ding raufgeschmissen und die Nächsten sind gekommen und haben gesagt, ich habe ein Festabzeichen. Und dann ist es trotzdem, naja, es wird auch heute noch so gemacht. Aber im Endeffekt geht es eigentlich auch wieder darum, es kostet Geld. Und man hat halt versucht, auch dadurch Geld reinzubringen, dass man halt das Ganze stemmen kann. Es ist natürlich am Anfang auch in der Öffentlichkeit oder auch über den FT verbreitet worden. Jeder hat gesagt, da sollen die ja keine Alarms feiern. Aber das, woher kommen die Leute trotzdem? Das ist immer erst, wenn was Neues eingeführt wird, dann jammert man erst drüber, schimpft man drüber. Aber im Endeffekt nimmt man es trotzdem an und man zahlt dann trotzdem sein Geld und dann geht man trotzdem rein. Was ich vorhin habe gesagt, ist der Anziehungspunkt vor der Sandkirche war ja halt einfach.
Ich habe in den Archiven gefunden, dass es ganz am Anfang mal die Idee gab, die Symphoniker könnten ja auf der Kerwa mal ein bisschen spielen. Und das haben sie abgelehnt mit der Begründung, dass ja auch irgendwie ein Münchner Orchester nicht auf dem Oktoberfest spielen würde. Glauben Sie, wenn man heute nachfragen würde, die Antwort wäre die gleiche? Oder wäre das noch was die Sandkerwa gebrauchen könnte? So ein kleines Platzkonzert von den Symphonikern. Können Sie sich das vorstellen?
Es ist ja damals 1994, sind ja die Symphoniker vom Kulturraum runter in die Konzerthalle gewandert. Und da haben wir damals ja zwei große Pendants vom THW gehabt. Und da sind ja quasi die Symphoniker vom Kulturraum übers Wasser umgezogen in die neue Halle. Und aufgrund dessen, dass sich jetzt natürlich die Bamberger Symphoniker auch neu aufgestellt haben, sie können da drunten auch sich vergrößern, bessere Konzerte machen, könnte ich mir schon vorstellen, wenn man das vielleicht einmal in die richtigen Hände nimmt, mir wäre ich ja am Sonntag früh oder am Samstag abends, weil italienische Nacht gibt es ja auch nicht mehr. Da hat es ja früher auch, sind die Häuser mit Bengalflammen angestrahlt worden, Boote sind aufgefahren, das hat auch mit der Zeit alles nachgelassen. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn man da also nicht auf den großen Schiffler, aber wenn man zum Beispiel die Stadt Bamberg und die Christel zusammenhängt und die Symphoniker auf dem Deck oben da spielen lässt, könnte ich mir vorstellen, das wäre schon auch eine Sache. Na, und müsste man sich vielleicht einmal überlegen. Na, wenn man vielleicht mal wieder ein Jubiläum St. Carver hat, die Bamberger Symphoniker auf der Sandkirchweih, abends einmal so ein kurzes Ständchen spielen, würde bestimmt eine gute Sache sein.
Na, warten wir mal ab, was die dazu sagen. Was ist denn für Sie ganz persönlich das Schönste an der St. Carver? Was ist Ihr persönlicher Höhepunkt?
Mein persönlicher Höhepunkt ist ganz einfach so, selbst mein Urlaub ist so gelegt worden, dass man auch der St. Carver daheim ist. Weil die St. Carver ist mein Carver und da lasse ich nichts dran wackeln. Aber nichtsdestotrotz, der Höhepunkt ist halt ganz einfach, alle anderen haben ihre Carver und das ist halt die St. Carver. Und die St. Carver ist halt das, durch den Fischerstechen und durch den Schützenverein oder durch den Bürgerverein, da ist man halt ganz einfach Großmann mit der Kirchweih. Und jetzt ist man halt in dem Alter, wo man sagt, ja, man, jetzt denkt man schon wieder ein wenig rückwärts, aber trotzdem, es ist halt mein Kerber, sagt man halt so in Bamberg. Aber die Sandkerber ist halt die Sandkerber und da wird man ja immer von anderen Veranstaltern, wird man ja da einmal ein wenig beäugt und sagt, na, ihr mit eurer Sandkerber. So hat jeder Distrikt hat ja seine Kirchweih. Und ja, die Sandkerber ist halt einfach die Sandkerber. Na, und da habe ich halt, wie gesagt, ich bin seit klar auf, bin ich damit aufgewachsen. Und dadurch kann man das vielleicht auch gar nicht, sage ich jetzt einmal so beschreiben, dass man sagt, da muss man jetzt dabei sein, sondern das ist halt einfach ein Lebenselixier. Das ist die St. Carver und da trifft man aber auch komischerweise, wenn man dann einmal durchläuft und so, man sieht sich das ganze Jahr über nicht auf der St. Carver, triffst du mal den, triffst du mal Sel, ne? Und in dem Sinn ist es halt ganz einfach schön und das ist halt mein Carver.
Was raten Sie St. Carver-Neulingen? Was müssen Sie auf jeden Fall tun? Wo müssen Sie auf jeden Fall hingehen? Was muss man essen, trinken, mitmachen? Und was haben Sie für Geheimtipps für vermeintliche alte Hasen in Sachen St. Carver, wo Sie sagen, das wissen viele gar nicht oder das wird unterschätzt oder das muss jeder mal gemacht haben, auch wenn es vielleicht nicht ganz oben auf jedem Programm steht?
Also was man auf jeden Fall mal machen muss, auch als alter Sandkerber-Besucher, man muss ganz einfach einmal am Abend durch die Sandkerber, also durch die Sandstraße, durch den Gewühl, durch die Menschenmassen, sich einfach mal durcharbeiten. Und das habe ich dann 85 mit meiner Tochter auf die Welt gekommen, also 84 mit dem Kinderwagen einmal durch, das war Wahnsinn. Aber das ist einfach einmal ein Muss, da muss man einfach durch. Viele Leute sagen, das gehöre ich da drin, das gefällt mir nicht. Und dann triffst du halt doch einmal an und sagst, na, ich habe gedacht, du traust dich gar nicht durch. Naja, einmal muss man schon durch. Ne? Naja, und für die Insider, früher war es der Griesgarten. Da hat sich also auch durch den, dass die Schützen da, die Schützenproklamation, das Zeug alles gemacht hat. Und da war also das große Highlight. Oder auch ganz früher noch in der Fischerei drüben in dem Bierzelt. Das war, da hat er also einmal die Wunderburger Blaskapellen gespielt. Und das war halt auch so ein Highlight. Aber es haben sich viele Leute ihren Hof quasi für die St. Carver hergerichtet und machen da auf und machen sich da natürlich auch ein wenig Kleingeld. Aber so Extras war ganz... Man hat am Anfang drüber gelacht, wie es geheißen hat, auf der St. Carver gibt es einen Langosch. Ne? Aber das ist die heutige Zeit. Jeder Bratwurst und Steaks kriegt es überall. Aber ein Langosch, das ist was ganz Neues. Ich meine, seit Jahren lang war auf der unteren Brücken sind die Coburger Bratwurst. Ne? Oder am Graner drüben gibt es halt Hering. Aber der Markus Brücken war früher, der Weiß, hat da die Hering gebraten. Da habe ich als Buch habe ich die Hering immer mit aufgestochen noch und alles. Und dann hast du halt abends dein Hering umsonst gekriegt. Und es waren halt lauter so Sachen. Aber das ist ja alles weg. Das gibt es ja nicht mehr. Ne? Und aber wie gesagt, da findet jeder, findet da wegen sein Egerla und Ding, wo es nachgeht. Weil sie halt auch immer wieder die Leute kommen und sagen auch, ja, letztes Jahr waren wir dort, dann gehen wir halt wieder dort hier und Ding. Aber darum ist es halt auch das gewisse Flair, ganz einfach. Ne? Man kann jetzt nicht hergehen und kann sagen, pass auf, du müsstest dort hingehen oder dort gibt es was oder da gibt es was, sondern das muss alles, das läuft einfach so. Und es gibt ja viele Leute, weil sie schon gesagt haben, es kommen viele Leute von auswärts. Ich weiß, solange wie die Schützengesellschaft Edelweiß existiert hat, haben wir ja eine Schützenfreundschaft mit Hameln gehabt, mit der Schützengilde Hameln. Und die sind aus dem Ringler am Kerbers Mondach ausgecheckt und haben fürs neue Jahr, fürs nächste Jahr gleich wieder gebucht. Dass sie also tatsächlich, weil wenn sie das nicht gemacht hätten, dann hätten sie das Zimmer nicht gekriegt. Und so ist das halt so eingefleischte Sandkerber-Gänger, die buchen schon für nächstes Jahr ihr Zimmer, dass sie wissen, hoppla, da kann ich wieder übernachten. Mhm. Na? Und das sind halt so die Feinheiten, die kleinen. Aber man kann da jetzt nicht hergehen und kann sagen, pass auf, du musst dort noch oder dort noch. Da sucht sich jeder sein Egerler.
Also keine Geheimtipps?
Nee, gibt es eigentlich nicht.
Okay. Was wünschen Sie sich für die diesjährige Kerber?
Ein schönes Wetter. Wir werden halt wahrscheinlich wieder mal ein wenig einen Duscher kriegen. Aber wie gesagt, das ist eine Freiluftveranstaltung. Das muss man nehmen, wie es ist. Und ja, schönes Wetter. Ein gutes Bier. Ein paar Bratwurst. Und dann läuft's.
Damit sind wir am Ende. Vielen Dank für die Einblicke, für die persönlichen Ansichten und ganz viel Spaß bei der Kerber.
Dankeschön. Wünsche ich Ihnen auch.
Danke. Das war Fränkischer Talk, ein Podcast von fränkischertag.de. Alle zwei Wochen donnerstags gibt es eine neue Episode. Auf fränkischertag.de/podcast, auf Spotify, Apple Podcasts und überall sonst, wo es gute Podcasts gibt. Unsere Musik hat Konrad Feldrab komponiert. Unsere Grafiken sind von Franziska Schäfer und Maximilian Arnold. Mein Name ist Andrea Pauli. Wenn ihr loblos werden wollt, dann lasst uns gerne eine Bewertung oder eine Rezension in eurer Podcast-App da. Wenn ihr Kritik oder Wünsche für einen Gast habt, dann schreibt mir an podcast@mgo-lokalemedien.de. Danke fürs Dabeisein. Wir hören uns.